und Stadtgeflüster, der Podcast aus dem Herzen der Schweiz.
Das Meer liegt ruhig da und glitzert im Sonnenlicht, während sanfte Wellen am Strand branden. Die Sonne wirft goldene Strahlen über die exotisch aussehenden Bäume, die die Küste säumen. Palmen und Zimtbäume wachsen dort und hinter ihnen erheben sich hohe Berge. In den üppigen Wiesen tummeln sich Elefanten, kleine Nashörner, Krokodile und Schildkröten. Im seichten Wasser suchen Flamingos nach Muscheln und unter der Meeresoberfläche gibt es Seesterne, Rochen und Haie. Aber das ist kein tropischer Strand in Thailand oder Borneo. Nein, das ist Luzern. Oder besser gesagt, das war mal dort, wo heute Luzern liegt. Aber das ist lange her. 20 Millionen Jahre, um genau zu sein. Damit herzlich willkommen bei Bergruf in Stadtgeflüster, dem Podcast von Luzern Tourismus. Ich bin Tamara und heute machen wir uns auf eine abenteuerliche Reise durch die Vergangenheit. Und wir erfahren, wie aus dieser urzeitlichen Meeresbucht die heutige Stadt Luzern wurde. Dafür reisen wir jetzt mal zurück ans Urmeer. Vor 20 Millionen Jahren sah die Welt noch komplett anders aus. Zu dieser Zeit gab es noch kein Europa, geschweige denn eine Schweiz. Denn es gab ja noch nicht mal die heutigen Kontinente. Damals war der Großteil der Landmasse noch zu einigen wenigen großen Kontinenten zusammengefügt. Und dazwischen gab es ein Urmeer, die sogenannte Tethys. Und das heutige Luzern lag an einem Ausläufer, genau dieses Meeres. Dass Luzern einst am Meer lag, wissen wir heute so genau dank einem Stein. Oder besser gesagt wegen dem, was man auf dem Stein sieht. Denn es handelt sich um einen versteinerten Abdruck eines Blattes der Trachycarpus-Palme. Das ist eine Fächerpalme aus der Urzeit. Und auch einen versteinerten Seestern und fossile Herzmuschelschalen hat man in Luzern entdeckt. All diese Funde zeugen vom einzigen Meer und man kann sie heute noch im Gletschergarten Luzern bewundern. Aber zurück zur Urzeit. Das Klima war damals anders als heute. Es war warm und feucht und um heute ähnliche klimatische Bedingungen zu finden, müsste man nach Südostchina oder an einen Strand im Südosten der USA reisen. Wie es damals hier genau aussah, das weiß Andreas Burri, der Direktor des Gletschergartens Luzern.
Vor 20 Millionen Jahren lag das spätere Luzern an einem Meer. Und wenn wir uns diese Landschaft jetzt vorstellen und von Norden Richtung Süden schauen, dann sehen wir bereits die Alpen. Das war ein Hochgebirge, allerdings noch ohne Gletscher. Es war ein deutlich wärmeres Klima damals. Der ganze Kontinent lag ja auch einige hundert Kilometer weiter südlich. Und wir erkennen die heutigen Berge da nicht. Also Pilatus, Titlis, Bürgenstock, Rigi und so weiter, die sind quasi vorhanden, aber die sehen wir als Berge gar noch nicht. Und diese Berge vor 20 Millionen Jahren, die wurden abgetragen und das Abtragungsmaterial, der Kies und der Sand, wurde in großen Flüssen nach unten transportiert und in einem Meer abgelagert. Und diese Flüsse, die meandrierten durch große, weiträumige Palmenwälder. Luzern lag an einem Palmenstrand. Es gab verschiedenste Arten von Palmen, eben zum Beispiel Fächerpalmen oder eben auch Zimtbäume. Und es gab Tiere, selbstverständlich. Es gab zum Beispiel Urelefanten oder das Mastodon, wie man dem auch sagt. Und aus diesem Mastodon sind die heutigen Elefanten entstanden. Es gab auch Flamingos und im Meer lebten kleine Rochen, kleine Delfine, aber auch kleine Haie. Die Tiere waren nicht groß, weil das damalige Urmeer in Luzern, das war nicht tief, das war ein seichtes Meer. Also es hatte gar nicht genügend Platz für große Tiere.
Irgendwann kühlte sich die Erde dann aber langsam ab. Starke Kräfte zwischen der eurasischen und der afrikanischen Erdplatte pressten die Gesteinsmassen zusammen, falteten sie und schließlich wurden sie zu den heutigen Alpen aufgerichtet. So entstanden die Schweizer Alpen und mit ihnen auch der Pilatus und die Rigi. Und das Urmeer war jetzt verschwunden. Etwas ist aber vom Meer geblieben, und zwar der Sand. Der Sand, der einst in der Luzerner Bucht lag, wurde mit der Zeit unter der Last von immer neuem Sand zu Stein. Und dieser Sandstein wurde dann aufgerichtet bei der Alpenbildung. Das sieht man heute besonders gut an den Felswänden beim Löwendenkmal und im Gletschergarten. Es sind die sogenannten Wellenrippen. Die Rippeln sind diese Muster, die die Wellen in den Sand zeichnen und die man am Ufer von Flüssen und Seen besonders gut beobachten kann. Die Rippeln im Fels zeugen also vom einzigen Luzerner Meer. Aber eben vor rund 2,5 Millionen Jahren wurde das Klima dann weltweit kälter. In den Alpen wuchsen die Gletscher. Die erste Eiszeit hatte begonnen. Es ist die Zeit einer arktischen Welt. Eisiger Kälte, Schneestürmen und einer winterlichen Einöde. Dabei kam es über die Jahrtausende immer wieder zu gemäßigteren und kälteren Zeiten in der Eiszeit. Es gab also mehrere Eiszeiten, die von Wärmephasen unterbrochen wurden. So stoßen die Gletscher aus den Alpen also mehrmals weit bis ins Schweizer Mittelland vor. Wie sah es denn jetzt in Luzern aus?
Vor 24.000 Jahren, das war das Maximum der letzten Eiszeit, kamen große Gletscher aus den Alpen nach Luzern hinunter und die flossen dann weiter Richtung Norden. Es war hauptsächlich der Reuss-Gletscher, aber auch ein etwas kleinerer Gletscher, der Titlis-Gletscher und der Brüni-Gletscher. Das waren diese drei Gletscher, die quasi im Raum Luzern zusammenmündeten und zusammen eine Eisdecke von rund 800 Metern Mächtigkeit bildeten. Und dieses Eis floss dann weiter nach Norden. Man nimmt an, dass im Raum Sursee vielleicht noch etwa 300 Meter Eisdicke vorhanden war und dann 10, 15 Kilometer weiter unten war das nur noch hauchdünn. Bei Staffelbach im Surental waren das noch ein paar, vielleicht ein 10, 20, 30 Meter. Dort war dann der Gletscher zu Ende.
Als die Eiszeit einsetzte, starben natürlich einige Tiere und Pflanzen aus, die die Wärme bevorzugten. Und andere zogen sich in günstigere Lebensräume in den Süden zurück, dort, wo es keine Gletscher gab. Gleichzeitig wanderten aber auch Tiere und Pflanzen aus den kalten Gegenden der Welt nach Europa ein. Sie waren sich ja bereits an die kälteren Temperaturen und die Bedingungen gewöhnt. Aber das gilt nur für diese gemäßigten eiszeitlichen Bedingungen. Während den extremsten Kaltzeiten breitet sich eine lebensfeindliche Eis- und Kältewüste aus, in der fast kein Leben möglich war. In den gemäßigteren Zeiten gab es aber verschiedene Pflanzen und Tiere.
Also während der letzten Eiszeiten, Kanton Luzern, da war wirklich praktisch alles von Eis bedeckt. Es gab wenige Ausnahmen an der Rigi, am Pilatus und interessant, dass auch der Lindenberg zwischen dem Surental und dem Seetal, der war auch eisfrei. Und dann haben sich die Gletscher langsam zurückgezogen, sind abgeschmolzen. Und dann bei den eisfreien Gebirgen setzte das Wachstum der Vegetation ein. Es gab Tundrenlandschaften, also mit viel Gras. Und eigentlich mit dem Rückzug der Gletscher kamen auch die Tiere, die großen Tiere, wie zum Beispiel das Mammut oder das Rentier. Die folgten eigentlich den Gletschern, aber die gingen nicht auf die Gletscher, sondern die waren maximal in den Gletschervorfeldern.
Zeugen dieser großen Gletscher in Luzern sind die sogenannten Gletschertöpfe, die man ebenfalls im Gletschergarten Luzern sieht. Sie sind topfartige Vertiefungen im Stein. Und interessanterweise wurden sie per Zufall entdeckt. Und sie sind der Grund, warum wir heute so viel über die Eiszeit wissen und überhaupt das Museum besuchen können. Denn im Jahr 1872 kaufte der Bankangestellte und Weinhändler Josef Wilhelm Amrain Zoller ein Stück Wiesenland mit ehemaligem Steinbruch direkt neben dem Löwendenkmal. Das Gebiet lag damals noch außerhalb der Stadt. Amrain Zoller wollte auf dem Land einen Weinkeller anlegen. Doch bei den Sprengungen entdeckte er einen ersten Gletschertopf. Die Geologen Albert Heim und Franz Josef Kaufmann konnten ihn dann überzeugen, das Naturdenkmal zu erhalten. Und gemeinsam mit seiner Frau Maria eröffnete Amrain Zoller dann am 1. Mai 1873 den Gletschergarten. Interessant daran ist, dass man zu dieser Zeit noch gar nicht viel über die Eiszeit wusste. Und so herrschte auch lange eine falsche Vorstellung darüber, wie die Gletschertöpfe genau entstehen. Man glaubte, sie entstehen durch Drehbewegungen der Mühlensteine, die in den Töpfen liegen. Heute weiß man aber, dass die Gletschertöpfe am Ende der Eiszeit und überraschend schnell entstanden sind.
Ja, über die Entstehung von Gletschertöpfen gab es im Verlauf der Zeit ganz unterschiedliche Theorien. Heute geht man davon aus, dass die entstanden sind während des Abschmelzens des Gletschers. Gegen das Ende der Eiszeit wurde es wärmer und dann sind diese Gletscher von kalten in warme Gletscher quasi umgewandelt worden und dabei sind ganz große Schmelzwassermengen entstanden. Es gab ja schon damals Jahreszeiten, auch in der Eiszeit gab es Winter und Frühling und Sommer und Herbst. Und vor allem eben im Sommer, wenn es warm war, da ist ganz viel Schmelzwasser entstanden. Das Schmelzwasser hat sich auf dem Gletscher einen Weg gesucht, nach unten, ist vielleicht bei Gletscherspalten ins Gletscherinnere gestürzt und hat irgendwann unter hohem Druck das sogenannte Gletscherbett erreicht. Das ist hier im Gletschergarten der Sandsteinfels. Und zusammen mit Kies und mit Sand, was in diesem Schmelzwasser drin war, kam es zu Rotationsbewegungen unter dem Eis und so sind dann diese Gletschertöpfe aus dem harten Sandstein herausgehobelt worden. Wir nennen das heute Gletschertöpfe. Und dann, als der Gletscher schließlich ganz weggeschmolzen ist, das war hier in Luzern vielleicht vor 18.000 Jahren, hat er alles Material, was er aus den Alpen mittransportiert hat, hier liegen gelassen. Nicht nur im Gletschergarten, aber auch im Gletschergarten. Und das sind ganz viele verschiedene Gesteine, Kalke, Sandsteine, Granite. Wir haben einen Granit aus der Schöllener Schlucht, wir haben aber auch einen Granit aus dem Grimselgebiet, der mit dem Brünigletscher hierhin transportiert wurde. Also da haben wir ganz, ganz viele Spuren im Gletschergarten, die man bestaunen kann aus dieser Zeit.
Die großen eiszeitlichen Gletscher flossen dabei schneller als die heutigen Gletscher. Sie legten einige Meter pro Tag zurück. Zum Vergleich, die heutigen Alpengletscher fließen nur wenige Zentimeter pro Tag. Während den sommerlichen Schmelzperioden produziert in der Eiszeit eine Gletscherfläche von einem Quadratkilometer etwa 250 Liter Schmelzwasser pro Sekunde. In den Sommermonaten schmelzt dann recht viel Wasser von den Gletschern. In der Eiszeit produzierte eine Gletscherfläche von einem Quadratkilometer etwa 250 Liter Schmelzwasser pro Sekunde. Für den eiszeitlichen Reuss-Gletscher bedeutet das, dass die Menge an Schmelzwasser bis zu 10-mal größer war als die Menge an Wasser, die heute die Reuss hinabfließt. Ein Gletscher hat also eine gewaltige Kraft. Und so entstand auch die heutige Landschaft rund um Luzern.
Die damaligen Gletscher, die haben wirklich den heutigen Kanton Luzern ganz stark geprägt. Und man unterscheidet einerseits zwischen Erosionsvorgängen, aber auch Ablagerungsvorgängen. Und die Erosion, die hat bewirkt, dass Täler und Mulden entstanden sind. Aber es ist nicht nur das Eis selber, sondern dann auch das Schmelzwasser. Das sind ja ganz gewaltige Wassermengen gewesen, die dann aus dem Eis herausgekommen sind. Und die haben natürlich dann die Landschaft auch in ihrer Form ganz stark geprägt. Also im Kanton Luzern gibt es natürlich viele Beispiele, also zum Beispiel das Surental oder das Seetal. Das sind Täler, die vor allem in der Eiszeit entstanden sind. Oder hier die Zürichstraße. Das ist auch ein Ergebnis der Eiszeit. Da ist zuerst der Gletscher durchgegangen und später dann das Schmelzwasser vom abschmelzenden Gletscher, das sich hier dann quasi durch diese bestehende Gebirgskette durchgefressen hat. Also so haben wir gerade in Kanton Luzern ganz viele kleinere und größere Täler, die ganz direkt mit der Wirkung des Eises und des Schmelzwassers im Zusammenhang stehen. Vor allem im nördlichen Kantonsteil von Luzern gibt es auch sehr viele Ablagerungen, die auf Gletschertätigkeit zurückzuführen sind. Wir sprechen von Moränen. Es gibt ganz unterschiedliche Moränen, beispielsweise Grundmoränen oder Wallmoränen. Und die sind damals dort entstanden, wo ein Gletscher über längere Zeit am selben Ort gewesen ist. Also der Gletscher wirkt wie ein Förderband und wenn er immer am selben Ort ist, dann wird immer Material von Süden her nach Norden transportiert und rund um den Gletscher herum dann abgelagert. Und das bildet dann diese Moränen und gerade in Sursee zum Beispiel gibt es wunderschöne Wallmoränen, die gegen das Ende der letzten Eiszeit entstanden sind. Und die sind dann häufig sehr, sehr auffällig in der Landschaft. Häufig steht da noch eine Kirche drauf oder eine Kapelle oder ein Baum. Und wirklich der Kanton Luzern ist stark geprägt von Moränen, die in der letzten Eiszeit dort abgelagert worden sind.
Vor ungefähr 10'000 Jahren endete dann die letzte Eiszeit und die Nacheiszeit begann. Dies markierte auch das letzte große natürliche Massensterben in der Tierwelt. Es verschwanden unter anderem die Mammuts, die Höhlenbären und die wollhaarigen Nashörner. Komisch daran ist aber, dass diese Tiere bisher viele Eis- und Zwischeneiszeiten überlebt hatten. Wieso starben sie dann genau jetzt aus? Möglicherweise hat der prähistorische Mensch dazu beigetragen. Aber wartet mal, wann kam denn der Mensch? Der moderne Mensch, also der Homo sapiens, kam vor etwa 40'000 Jahren nach Europa. Also mitten in der Eiszeit. Mit Fellen bekleidet schützte er sich in Felshöhlen vor der eisigen Kälte. Am Anfang ernährte er sich von Früchten und Pflanzen, die er sammelte. Und aus Wildtieren, die er jagte. Wie zum Beispiel das Mammut. Am Ende der letzten Eiszeit begann der Mensch dann, die eisfreien Gebiete zu besiedeln. Er begann mit Ackerbau und Viehzucht. Und er wurde sesshaft. Dabei nutzte er auch den Sandstein, den er aus den Felsen herausbrach. Zuerst verwendete er ihn für Waffen und dann später für den Bau von Häusern und irgendwann für Kirchen und Regierungsgebäude. Und so wurde aus dem urzeitlichen Meeresgrund erst Stein, dann Gebirge und schließlich eine Stadt. Wann genau die ersten Menschen in Luzern lebten, ist aber nicht genau bekannt. Es gibt nur wenige Hinweise auf die prähistorische Besiedlung der Stadt. Der älteste Fund ist aber eine Sileckspitze aus dem Quartier Würzenbach. Sie stammt wohl aus der späten Mittelsteinzeit, also zwischen 6700 und 5500 vor Christus. Beim Bau der Parkgarage des Grand Casino Luzern wurde dann auch noch eine jungsteinzeitliche Ufersiedlung entdeckt. Sie wurde aber leider ohne vorgängige Untersuchung zerstört. Wenigstens wissen wir jetzt dafür, dass das Siedlungsniveau in der Jungsteinzeit etwa 5 Meter unterhalb des heutigen Seespiegels lag. Jetzt machen wir einen Sprung nach vorne. Und zwar zu den Römern. Denn auch die Römer waren in Luzern. In der Stadt hat man einige ihren Münzen gefunden. So zum Beispiel bei einer Grabung am Mühlenplatz. Hier fand man eine Münze, die unter Kaiser Vespasian geprägt worden ist. Das war irgendwann zwischen 73 und 78 nach Christus. Nach dem Zerfall des Römischen Reiches übernahmen dann germanische Alemannen mehr und mehr die Gegend rund um Luzern. Ihre Sprache, das Alemannisch, ersetzte auch langsam das Latein der Römer. Im frühen 8. Jahrhundert gründeten dann die Benediktiner das Kloster St. Leodegar im Hof, also die heutige Hofkirche. Später übernahm König Rudolf von Habsburg alle Rechte über das Kloster und damit auch über die entstehende Stadt Luzern. Im Jahr 1178 ging die Pfarrei dann aber an Luzern über. Man kann sagen, dass damit die Stadt Luzern gegründet wurde. Kurz darauf wurde dann auch der Handel über den Gotthardpass immer wichtiger. Er war entscheidend für die Entwicklung der Stadt. Luzern liegt verkehrsgünstig an wichtigen Handelsrouten zwischen Nord und Süd. Der Luzerner Wochenmarkt und der tägliche Markt waren so für die Stadt von großer Bedeutung. Sie versorgten die Stadt, aber auch das Umland mit Lebensmitteln und anderen Gütern. Der Markt erstreckte sich von der Gegend um die Hofkirche bis runter an die Reuss. Nach dem Bau der Reussbrücke dehnte er sich sogar über den Fluss aus. Das mittelalterliche Luzern bestand also aus der Klostersiedlung St. Leodegar, dem Kern der städtischen Siedlung am rechten Reussufer und der am linken Flussufer entstandenen Kleinstadt. Zu dieser Zeit wurden dann auch die bekannten Luzerner Holzbrücken gebaut. Die Spreuerbrücke, die Kappelbrücke und die Hofbrücke. Sie ergänzen die Stadtmauern als Stadtbefestigung. Heute kennen wir nur noch 2 dieser 3 Brücken, denn die Hofbrücke wurde im 19. Jahrhundert wieder abgerissen. Nun wurden auch die Museckmauer mit ihren Türmen gebaut. Das war Ende des 14., Anfang des 15. Jahrhunderts. Die Museckmauer bildete aber nie einen geschlossenen Mauerring. Die Stadt wurde immer größer. Und so brauchte es natürlich auch eine funktionierende Regierung. Im Mittelalter war das die Oligarchie. Also eine kleine Gruppe von adligen und reichen Bürgern hatte die Macht. Diese Elite traf wichtige Entscheidungen für die Stadt. Die Bevölkerung bestand dabei aus verschiedenen sozialen Schichten. Neben den Adligen gab es unter anderem noch Handwerker, Bauern und Händler. Die Verwaltung der Stadt lag beim kleinen Rat. Er bestand aus zwei Hälften und wechselte alle 6 Monate. Der Schultheiß wurde dabei erstmals 1328 vom kleinen Rat gewählt. Damals war er noch der Vertreter der Habsburger. Heute ist der Schultheiß der Regierungspräsident, also der Vorsitzende des Regierungsrates von Luzern. Im 14. Jahrhundert war die Stadt aber noch immer unter der Herrschaft der Habsburger. Das gefiel den Luzernern aber gar nicht und sie wollten selbstständig werden. So schlossen sie einen Bund mit den Waldstädtern, also mit Uri, Schwyz und Unterwalden. Zusammen bekämpften die Eidgenossen dann die Habsburger in der Schlacht bei Sempach 1386. Und ihr Sieg bedeutete schließlich die Freiheit vom Hause Habsburg für Luzern. Das Mittelalter war insgesamt eine unruhige Zeit. Zahlreiche Kriege, wie zum Beispiel der Burgunderkrieg oder der Schwabenkrieg, prägten das folgende Jahrhundert. Aber auch innerhalb der Stadt Luzern gab es viele Konflikte. Bürger, kleiner Rat und Handwerker stritten sich häufig. Und auch die Pest trieb in Luzern ihr Unwesen. Vom 14. bis zum 17. Jahrhundert starben 40% der Bevölkerung durch den Schwarzen Tod. Ab dem 16. Jahrhundert kam dann eine neue Regierungsform auf, die Patrizierherrschaft. Das heißt, dass einige wenige adlige Familien über Luzern herrschten. Sie kontrollierten wichtige Ämter, wie den Stadtrat oder die Verwaltung. Die Patrizier herrschten bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Und das führte natürlich bei den unteren Schichten, die ja nicht mitregieren durften, immer wieder zu Unruhen und Streit. Ende des 18. Jahrhunderts verbreitet sich dann aber eine revolutionäre Idee in ganz Europa. Der Grund? Die Französische Revolution. Denn als Napoleons Soldaten in die Schweiz kamen, trat die alte Patrizierregierung in Luzern im Januar 1798 zurück. 4 Monate später riefen die französischen Besatzer in der Schweiz dann die Helvetische Republik aus. Sie war nach französischem Vorbild gestaltet. Und es war eine erste Demokratie. Das heißt, das Volk durfte endlich mitbestimmen. Luzern war jetzt das geografische und historische Zentrum der Helvetischen Republik. Und sie wurde sogar zu deren Hauptstadt. Aber nur für kurz. Für 9 Monate, um genau zu sein. Denn Napoleons Gegner drangen bald von Osten her bis nach Zürich vor. Deshalb flüchtete die Regierung im Mai 1799 nach Bern. Und dort ist sie bis heute geblieben. Nach den politischen Veränderungen in der Helvetischen Republik erlebte die Stadt Luzern einen großen Aufschwung. Ein Grund dafür war, dass die Eisenbahn belebter wurde. Dadurch wurde die Wirtschaft der Stadt angekurbelt. Das Stadtgebiet wurde größer und die Infrastruktur wurde verbessert. Und Luzern entwickelte sich auch langsam zu einem Anziehungspunkt für Touristen. Schauen wir uns mal die wichtigsten Ereignisse dieser Zeit genauer an. Ein wichtiges Ereignis ist der Brand im Juni 1833. Damals brach auf der rechten Seite der Reuss ein Feuer aus und zerstörte einen Teil der Stadt, darunter auch Unter der Eck und der Weinmarkt. Mit dem Brandschutt schüttete man dann aber das linke Reussufer vor der Jesuitenkirche auf. Und am rechten Flussufer wurde dann bald auch das Hotel Schwanen gebaut und der See wurde auch dort aufgeschüttet und ein Vorplatz entstand. Ab 1837, also 4 Jahre später, begann dann die Dampfschifffahrt auf dem Vevelstädter See. Mit dem Handel per Schiff und dem Markt wurde der Platz beim Hotel Schwanen zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Und ihr ahnt es vielleicht bereits, es ist der heutige Schwanenplatz. Kurz darauf entstand dann das erste Grand Hotel am See, der Schweizer Hof. Und nach wurde der Gehe weiter aufgeschüttet. Der See wurde zurückgedrängt. Und so wurde auch die Hofbrücke schließlich abgerissen. Man brauchte sie jetzt nicht mehr. Bald darauf wollte der Stadtrat dann auch alle Stadttore abreißen. Er stieß aber auf Widerstand, denn schließlich wurden alle Türme, außer die Museckmauer, als Gefängnis genutzt. Als man dann aber das Zentralgefängnis baute, wurden die Türme doch nach und nach abgerissen. Doch zum Glück erkannte man, bevor man alles abgerissen hat, dass das mittelalterliche Stadtbild vielleicht doch erhalten bleiben sollte. Zu dieser Erkenntnis kam man unter anderem, da die Kappelbrücke, die Spreuerbrücke und die Museckmauer mittlerweile zu Tourismusattraktionen wurden. Und damit sind wir im 20. Jahrhundert angekommen. Die Stadt sieht jetzt mehr oder weniger so aus, wie wir sie heute kennen. Natürlich ist auch im letzten Jahrhundert noch ziemlich viel passiert. Aber das alles aufzuarbeiten, würde den Rahmen dieser Podcast-Folge sprengen. Wir werden aber sicherlich noch auf Einzelereignisse und Themen zurückkommen. Aber fassen wir nochmals kurz zusammen. Luzern war früher eine subtropische Meeresbucht. Dann lag es unter meterdicken Eisschichten. Dann kamen die ersten Siedler, dann die Römer und irgendwann bauten die Leute hier ein Kloster und eine Stadt drumherum. Es gab Streit, Krieg und Brände. Der See wurde aufgeschüttet, der Großteil der mittelalterlichen Stadtmauer abgerissen und neue Häuser gebaut. Kurz gesagt, es gibt ziemlich viel Geschichte. Aber zum Glück könnt ihr diese Geschichte auch selbst entdecken und müsst nicht diesen Podcast hier auswendig lernen. So könnt ihr beispielsweise im Gletschergarten ein Skelett eines Höhlenbärs bestaunen. Oder ihr könnt Mammutknochen im Museum Luzern sehen. Und damit ihr auch ganz einfach die Luzerner Museen besuchen könnt, gibt es den Museumspass. Mehr dazu unten in den Shownotes. Und das war also unsere kleine Reise durch die Vergangenheit von Luzern. Ich freue mich, euch auch nächsten Monat wieder hier begrüßen zu dürfen. Ich bin Tamara von Luzern Tourismus und das ist der Podcast Bergrufe und Stadtgeflüster.
Bergrufe und Stadtgeflüster, der Podcast aus dem Herzen der Schweiz.